Hi Leute und herzlich willkommen. Das ist das neue Format Spätzünder Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. Eine Sache hat mir noch sehr, sehr gut gefallen. Das eine Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, dass du dir die Zeit nimmst für dich und deine Kunst. Und das finde ich eine total wichtige Aussage, weil der Fokus ja sehr oft darauf gelegt ist, arbeiten, arbeiten, arbeiten und man sich selbst seine Hobbys, teilweise sogar Familie, anfängt zu vernachlässigen. Und da hast du für dich zumindest eine schöne Aussage getroffen. Und da wäre das nochmal schön, wenn du die nochmal erklärst.
Ja, das sind vielleicht mehrere Aspekte. Also zunächst definiere ich für mich den Begriff Arbeit vielleicht auch so ein bisschen, ist egal, aus welcher Sparte das kommt. Ich definiere den für mich ganz besonders. Und zwar gibt es für mich die Lohnarbeit, wie ich sie nenne. Das ist jetzt der soziale Bereich. Das sind die Anteile, die dafür sorgen, dass ich durch das Geld, was ich dafür erhalte, meine Miete bezahle, meinen Kühlschrank fülle und mir vielleicht mal eine Hose kaufe oder sowas. Aber dann, also Arbeit, also alles, was man ja macht, ist irgendwie Arbeit. Ja. Und dieses Konzept von 40-Stunden-Woche in einem Bereich, das war für mich ziemlich schnell klar, dass es nicht meins ist. Was aber nicht heißt, dass ich nur ganz wenig arbeite und dann chille und rumsitze. Ich bin halt echt nicht der Typ, der rumsitzen kann. So. Und habe für mich damals, als ich beschlossen habe, okay, ich werde es jetzt mit der Kunst wirklich machen. Und ich nehme in Kauf, dass mein Studium drunter leidet und ich das ewig lange ziehen werde, habe ich für mich ganz klar beschlossen, okay, wenn es schon diese 40-Stunden-Woche gibt, dann mache ich, also ich habe einen 20-Stunden-Vertrag in der sozialen Arbeit, dann werde ich aber mindestens 20 Stunden auch Kunst machen. So, also mit so dem Fokus, es müssen mindestens 20 Stunden sein. Das sind klar mal weniger, mal auch viel mehr. Aber das habe ich jetzt die letzten Jahre wirklich straight durchgezogen. Denn da, also auch wenn diese Kunst, vor allem in der Anfangszeit, jetzt nicht so viel Finanzielles abwirft, ist es, glaube ich, gerade in der diese Anfangszeit ist voll wichtig, dass man dranbleibt, damit dann was daraus wird.
So. Das ist ja auch der wichtige Punkt dabei, dass man halt Sachen entstehen lässt und das macht es ja dann auch so wertvoll für andere, bei diesem Entstehungsprozess dabei zu sein und zu sehen, wie es, was wir vorhin selber schon gesagt haben, ne, dass halt total wichtig ist, aber auch vielleicht gerade eben für den kreativen Zustand, man muss das auch nochmal sagen, dass für viele ist das ja nicht so greifbar, dass Kreativität auch ein Umstand ist, der nicht unbedingt sofort immer zu erzwingen ist, sondern dass man da halt eben auch Zeit für braucht und das ist vielleicht einfach genau der Punkt, der so wichtig dabei ist, dass man ein gutes Verhältnis davon schafft, dass du sagst, du gehst halt arbeiten und trotzdem nimmst du dir aber die Zeit für dich. Also zumindest habe ich das so interpretiert.
Ja, voll. Also ich habe auch ziemlich schnell für mich gemerkt, vor allem hat man mich dann irgendwann auch gefragt, ja, warum studierst du nicht Kunst oder hast du Kunst studiert oder das könnte man ja machen oder so. Und für mich war das ganz klar, dass es richtig fein für mich so ist. Also diese soziale Arbeit ist etwas, wie ich meinte, dass es, da bekomme ich meinen Lohn und ich habe die Sicherheit, dass ich nicht hungrig sein muss und mir nicht kalt ist, ich irgendwo pennen kann. Also mir geht es schon sehr gut, so krass Ghetto ist es mittlerweile auch nicht mehr. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn ich nur den Fokus auf Kunst hätte, da was kaputt gehen würde. Ich glaube nicht, dass ich dann die Kreativität abrufen kann, wenn ich gezwungen bin, dass ich irgendwas verkaufe oder... Ja. So, ich wünsche mir das auf gar keinen Fall. Ich würde das bis zum heutigen Punkt noch kategorisch ablehnen.
Ich finde es aber auch genauso ein ganz großes Problem. Sobald Zwang hinter einer gewissen Sache ist, macht es einfach keinen Spaß mehr. Ja. Das ist so wie mit den oder mit vielen Influencern, die dann irgendwann, die dann irgendwann eine gewisse Reichweite bekommen haben und sich dann aber verändert haben aufgrund dessen, dass die natürlich versucht haben, eine gewisse Reichweite zu halten, damit dann eben die Verträge und was damit einhergeht eben ist. Und dann bleibst du auch nicht mehr so. Und dann ist die Leichtlebigkeit und die Lockerheit dahinter wie du ja eigentlich mal angefangen hast oder auch was auch der Grund war für dich, meinetwegen Bilder zu malen, ist ja dann auch einfach dahin.
Ja. Ich glaube, da läuft man noch Gefahr, sich selbst darin zu verlieren.
Ja.
So, und ja, klar, niemand ist davor sicher, dass es passiert, aber das, muss ich sagen, war auch immer ein bisschen so eine Angst. Ich wollte, also von mir, ich hatte ein bisschen Angst, irgendwann vielleicht so verschrobener. Also ich bin auch so, glaube ich, strange
genug. Komm, das ist eine kreative Grundvoraussetzung. Ja.
So, aber irgendwann so abzuheben oder sich so krass zu fühlen oder so, das fand ich immer bei anderen Leuten super unsympathisch. Ich glaube, deswegen ist es mir auch so ein großes Anliegen, da so ein Teil der arbeitenden, also der normal, nicht kreativ arbeitenden Bevölkerung zu sein. Das ist mir ultra wichtig. Ich glaube, davon gewinne ich auch sehr viel Inspiration und Eindrücke, gerade durch den Job, den ich gerade mache.
Naja klar, weil du hast ja dann oder kannst ja dann auch diese Erfahrungen, die du da machst, halt mit verarbeiten in deinen Bildern.
Ja.
Wenn du, ich sag jetzt mal, deine Inspiration holst, hast du eine Möglichkeit eines Ausgleiches zum Beispiel, indem du jetzt sagst, du hast für die das jetzt zum Beispiel sehr oft in Frage kommt, eine Morgenroutine, in der du irgendetwas ansprichst. Eine Morgenroutine.
Ja, das ist irgendwie gerade so ein Fokus von vielen Menschen gefühlt. Also das höre ich an vielen, was ich sehr cool finde.
Ich muss es wirklich nochmal ansprechen, weil das ist so ein Punkt, der jetzt in ganz, ganz vieler Hinsicht umgesetzt wird von vielen Menschen. Und das Interessante ist halt, es gibt einfach einen Teil, der sagt, nein, ist überhaupt nicht mein Ding und du musst dich immer wieder neu erfinden und Routine darf gar nicht erst reinkommen. Und du bist aber ein Vertreter von einer Routine, weil es dir Halt gibt und Kraft und...
ein Vertreter geworden und zwar noch relativ kürzlich. Also, wie du selbst gerade eben schon sagtest, war ich auch super lange der Mensch, der sagt, ey, keine Routine ist tot. Gar keine Routine. Also das gehört vielleicht doch so ein bisschen zu so einer Entwicklung eines Menschen, vor allem in den, 15 bis 30, keine Ahnung, ich sag mal in den 20ern oder sowas. Boah, das klingt so, ja, aber es ist irgendwie so, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen wilder unterwegs ist und sich ausprobiert und Dinge macht, die vielleicht auch nicht maximal nachhaltig sind für einen. Und ich war wirklich ganz lang, also ich hatte keine Routine, es war immer alles anders, was dann irgendwann noch mal dazu geführt hat, dass es einem weniger gut ging und man sich ein bisschen verloren hat oder Gefahr gelaufen hat, sich zu verlieren. Ich habe auch vor jetzt anderthalb Jahren noch mal so einen großen Wandel in meinem privaten Leben vollzogen und habe da an dem Punkt mich bewusst dafür entschieden, also ein bisschen ruhiger zu werden, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt weiter in dieselbe Richtung gehen wie davor. Oder ich mache jetzt mal was Neues und ich werde versuchen, der Vadim zu werden, der ich eigentlich sein will. Der ich irgendwie vor den 20ern noch angefangen habe zu sein, so ein bisschen.
So, jetzt halt uns mal hier nicht so hin und jetzt verrat uns endlich, was ist deine Morgenroutine?
Es ist ganz banal. Ich bin zu einem Frühaufsteher geworden, was ziemlich krass ist für mich. Also selbst wenn ich irgendwie um 11 oder so arbeiten muss, was ziemlich sozial ist, glaube ich, vor allem im sozialen Bereich, stehe ich gerne zwischen 6 und 7 auf.
Ja.
Ich brauche wirklich im allerbesten 4 Stunden, bevor ich irgendwo sein muss, brauche ich die Stunden zu Hause. Die Routine ist, ich stehe auf, koche mir einen Kaffee, trinke diesen Kaffee. Während des Trinkens des Kaffees höre ich Musik und bereite mein Frühstück vor. Dann steht da das fertige Frühstück. Dann mache ich ein kleines Workout zu Hause, gehe duschen. Und dann bin ich geduscht, habe ein Workout gemacht und dann darf ich das essen. Ich esse dann, dann habe ich in der Regel immer noch so ein bisschen Zeit, dann mache ich so ein bisschen Computerkram, Büro, also Orga-Kram nenne ich das immer. Vielleicht mal was schreiben, ein bisschen Mail-Korrespondenz und dann gehe ich richtig entspannt los zur Arbeit.
Also hast du, wenn du so willst, einen freien Kopf, hast dich um das gekümmert, was ansteht, plus auch noch das schöne Gefühl, dich körperlich betätigt zu haben und wenn es halt nur ein paar Minuten sind.
Ja, das ist auch etwas, was ich versuche gerade allen irgendwie mit auf den Weg zu gehen. Das bringt wirklich was, nicht mal für den Aspekt, dass man irgendwie was für den Körper macht. Ich glaube, das ist gut, direkt am Morgen so eine Überwindung hinter sich zu bringen. Also mich pusht das extrem. Ich denke mal, boah, ich habe das schon erreicht heute. Ich habe mich schon, ich habe irgendwie was Nerviges, ja, morgens ist das vielleicht auch ein bisschen nervig. Ich habe das schon hinter mich gebracht und ich fühle mich dann immer richtig gut. So.
Das ist ein ganz großes Thema, was wir in letzter Zeit sehr oft hören. Diese sich selber überwinden und kleine Erfolgserlebnisse schaffen.
Ja, genau. Ja, genau, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das ist, ich habe zum Beispiel auch angefangen, abends immer mir so eine kleine To-Do-Liste zu setzen für den nächsten Tag und ich schreibe da auch wirklich so banale Dinge hin wie Morgenroutine durchziehen, was jetzt ein Automatismus mittlerweile ist, ja. Und Workout, was auch jetzt kein großer Hit mehr ist, aber das dann abzuhaken, ist ultra befriedigend und das gibt einem genau dieses Gefühl, dass man was geschafft hat, selbst wenn es diese ganz kleinen Dinge sind.
Ja. Hammer. Wir kommen langsam zum Schluss und wir haben uns jetzt noch eine Frage aufgehoben, die wahrscheinlich wahnsinnig wichtig ist für den einen oder anderen Zuschauer da draußen und Zuhörer auch, denn normalerweise ist das eine Frage, die immer sofort im Gespräch geklärt wird und auch ein Punkt, der sehr viele Menschen, wie es dich auch betrifft, nicht so, also dass du es halt einfach nicht so magst oder dass es falsch aufgenommen wird. Und wir wollten dieser Frage nicht so viel Präsenz deswegen jetzt zum Schluss, für die, die es interessiert, wo sind deine Wurzeln, wo kommst du her und bitte beantworte es nicht einfach mit aus Lichtenberg.
Ja, cool, das ist das, was ich dir, das ist nämlich das, was ich heutzutage meistens antworte. Wie man ja sich vielleicht denken kann oder anhand meines Namens sich auch ableiten kann, habe ich Wurzeln, die jenseits von Lichtenberg liegen und auch jenseits von Berlin und jenseits von Deutschland. Und zwar wurde ich in Russland geboren, 1991, in Sibirien, was jetzt auch ein Riesenbereich, also ein Riesen-Area ist. Und meine Wurzeln, genau, das ist etwas, womit ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben auseinandersetzen musste. Ist auch auf, also es hat unterschiedliche Dinge mit mir gemacht und erst so in den letzten Jahren habe ich dann richtig gefestigte Haltung dazu entwickelt. Und wie du schon meintest, da gebe ich dir recht, ich finde es mittlerweile latent unangenehm, wenn mir das als erstes gestellt wird. So, ich lebe jetzt seit 23 Jahren in Deutschland. Ich glaube, die Identität von mir ist mehr als, dass ich irgendwie ein rollendes R habe und einen russischen Namen. So. Und damit ist es auch lange nicht getan. Man tut vielen Menschen Unrecht, wenn man sie so schnell in diese Schublade packt. Also das bei mir selbst hat auch im Verlauf meines Lebens immer wieder dazu geführt, dass ich mich nicht irgendwo zugehörig gefühlt habe. Ich also muss dazu sagen, meine Wurzeln sind zwar in Russland, aber auch da ist es differenziert zu betrachten. Und zwar bin ich väterlicherseits Russlanddeutscher. Das kennt man vielleicht in der Geschichte. Viele Leute, die irgendwie vermeintlich Russen sind in Deutschland, sind Russlanddeutsche oder Wolgadeutsche. Das hat was in der Geschichte von vor 300, 400 Jahren zu tun. Und zwar wurden da deutsche Siedler eingeladen. Und die Nachfahren hatten irgendwann in den 90ern dann das Recht, nach Deutschland wieder überzusiedeln, sind aber dann schon seit mehreren Generationen schon in Russland gewesen so, und haben auch meistens nicht so viel Deutsch gesprochen. So, das ist meine Seite väterlicherseits und mütterlicherseits bin ich halb Tatare. Das ist nochmal ein ganz anderes Volk, das hat doch nichts mit Russland zu tun, bis auf den geografischen Aspekt, denn Russland muss man sich ja auch, wie man ja weiß, als ein sehr riesiges Gebiet vorstellen. Ja, und da leben jetzt nicht nur Russen oder so. Da sind ultra viele Völker, haben da ihre Heimat, unter anderem die Tataren. Das kann man vielleicht sprachlich, kann man das mit der türkischen Sprache in Verbindung bringen. Wir haben auch eine andere Religion, andere Bräuche, eine andere Sprache. Und dieses Bewusstsein ist mir tatsächlich erst so im letzten, diesem Jahr so richtig klar geworden, weil ich mich in einem Essay für die Uni damit auseinandergesetzt habe.
Ja. Krass, aber es ist wirklich, man selber, wenn man sich damit nicht beschäftigt oder auch nicht darin steckt in deiner Haut sozusagen, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass manchmal auch, ich sage jetzt mal so, von den institutionellen Vorgängen teilweise oder von den Lehrern, die da eben mit drin waren, teilweise Sachen gefallen sind, wo du sagst, oh mein Gott, dann ist es ja kein Wunder, wenn du dich dann halt eben da so, ja, dagegen aussprichst, sage ich jetzt mal so, denn, wenn dich jemand sofort fragt, hey.
Ja, voll. Also vor allem in den ersten Jahren, als ich nach Deutschland kam, habe ich auch echt viel Ausgrenzung, Diskriminierung erfahren. Mir war es, muss ich sagen, damals auch überhaupt die Theorie hinter Rassismus und so gar nicht bewusst. Ich wusste aber, ich wurde halt gemobbt und man hat mich, du rollst das R, du redest nicht richtig. Es ist auch so ein kleiner Gag zu meinem eigenen Namen, der irgendwie mit dazu beigetragen hat.
Das ist so eine geniale Story, wirklich.
Ja, und zwar heiße ich Wilhelm mit Vornamen, tatsächlich. Das ist schon immer mein Vorname gewesen. Es ist auch nicht übersetzt von Vadim und so. Überhaupt dieses Namen übersetzen ist total absurd. Man kann Namen, Vornamen nicht übersetzen. Aus Peter kann nicht Fabio werden. Das ist
Piotre.
Ja, das sind halt unterschiedliche Namen, die vielleicht ähnlich klingen. So. Ja. Genau, ich heiße Wilhelm und mein Nachname ist Hermann. Wenn man mich jetzt so sieht und mich vielleicht auch reden hört, würde man nicht unbedingt darauf kommen. Gleichzeitig stelle ich mich aber immer als Vadim vor. Das hat den Ursprung, dass ich zwar, als ich geboren wurde, Wilhelm genannt wurde, das selbst aber gar nicht wusste. Ich wurde halt von meinen Eltern immer Vadim genannt. Ich habe irgendwann mit meiner Mutter mal darüber gesprochen, um mal zu wissen, was da genau vorgefallen ist. Und scheinbar war ich schon ein paar Tage auf der Welt, hatte aber noch keinen offiziellen Namen. Und dann ist mein Vater in dieses Amt gegangen, wo man den Namen einträgt. Und weil mein Vater ja Russlanddeutscher ist, hatte er Urgroßeltern, die auch schon deutsche Namen hatten. Und zwar war zum Beispiel sein Opa hieß Wilhelm und sein Uropa hieß auch Wilhelm. Und hat auch gesagt, hey, ich nenne meinen Sohn auch Wilhelm im Namen, also zu Ehren meiner, also ist ja ein gängiges. So, das war ja aber damals in Russland jetzt was ziemlich Exotisches, wie auch immer man zu dem Begriff Exotik steht in dem Kontext. Es war was sehr Ungewöhnliches. Ja. Und meine Mutter war damit wohl nicht ganz so zufrieden, ist dann zu sie als Wahrsagerin bezeichnet, irgendeine Frau, die was mit Sternen zu tun hatte, und die hat aber gesagt, ey, das ist ein Vadim, ganz klar.
Guck doch, ja.
Und das hat dazu geführt, dass ich die ersten 7 Jahre meines Lebens immer Vadim genannt wurde, als wir dann nach Deutschland gezogen sind. Und man ja in diesen ganzen institutionellen Bereichen wie Schule, Amt und sowas sich anmelden musste, musste man ja mal den Namen eintragen. So. Und da habe ich gecheckt, ich muss aber Wilhelm schreiben. Ich heiße Wilhelm. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 1998 kommt so dieser 7-jährige Wilhelm, Vadim, und sagt so, ich heiße Wilhelm, noch mit einem voll starken Akzent.
Und so, na klar.
Ja, klar. Wilhelm, ich bin Wilhelm Hermann. Und ich war halt immer empört, weil, also es ist auch rückblickend ein bisschen tragisch, ich wollte halt dazugehören. Ja. Ich habe dann gelernt, ey, ich bin ja Deutscher. Ja. Und ich bin einer von euch. Ja. Wurde aber nie so aufgenommen, so, was dann zu einem Frust geführt hat. Dann wollte ich auch wieder Russe sein. Da dachte ich, okay, die wollen mich nicht, dann bin ich Russe und habe mich noch in dieser Teenagerzeit, vor allem immer wenn ich mal zu Besuch war in Russland, wieder der Sprache ein bisschen näher war, habe ich mich wieder als Russe wahrgenommen, habe dann noch so Quatsch gemacht, wie Russland-Trikot getragen, also so ein Fußball-Trikot, und hatte eine Russland-Flagge zu hängen, weil ich dachte, ey, ich bin Russe. Musst du da aber auch immer feststellen, ja, aber irgendwie ist es das auch nicht. So, wenn ich dann nur in dieser Community war, konnte ich damit auch nicht so wirklich was anfangen, weil ich hatte auch relativ früh in Deutschland, also ziemlich früh auch Freunde, die Deutsche, also deren Geschichte nur deutsch ist, von Anfang an, Martin, Ben, und ich habe da alles mitgenommen von denen und konnte es immer nicht leiden, wenn dann in diesen anderen Kreisen dann über die Deutschen geredet, das sind die Deutschen, das sind die Russen, und das hat mich immer mega aufgeregt und ich konnte mich dadurch nie irgendwo dazugehörig fühlen, wurde aber immer von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland als der Russe wahrgenommen, so, der ich ja irgendwie nicht bin. Und ich glaube, so ein großes Schlüsselerlebnis war im vorletzten Jahr, da habe ich seit 10 und 15 Jahren mal wieder den Ort besucht, wo auch meine Mutter herkommt, in Baschkirien, wo dann die Baschkiren und Tataren, die beiden Völker wohnen. Genau, dann war ich da zu Besuch und ich war da auch schon, da war ich schon so 27, 28, also schon weit in Betracht meiner Lebensphase bisherigen. Und ich dachte, okay, ich werde da jetzt irgendwie so ein Heimatgefühl vielleicht wahrnehmen oder mich irgendwo dazugehörig fühlen. Ich war auch in dem Haus, wo ich früher gewohnt habe als Kind. Und als ich dann da war, musste ich feststellen, ja krass, das ist hier eigentlich auch was ganz anderes. Die reden zwar auch alle Russisch, weil die das damals mussten und so im Zuge der Sowjetunion, aber alle Schilder stehen einmal auf Russisch und auf Baschkirisch. Durchsagen in der Bahn sind immer in beiden Sprachen. Als ich dann am Tisch saß mit meinen Verwandten, haben die mir zuliebe Russisch gesprochen. damit ich halt auch was verstehe, aber so untereinander. Und meine Mutter vor allem konnte halt mal wieder ihre Sprache sprechen, was ich von außen auch als ultra schön wahrgenommen habe. Und da ist mir halt nochmal so ein richtig Licht aufgegangen. Ja krass, das ist so falsch, dass ich als in Deutschland, als irgendwie Russe gelte, das hat nichts damit zu tun, eigentlich hat es wirklich nichts damit zu tun, außer dass ich die russische Sprache spreche und geografisch in diesem Land geboren bin.
Also eigentlich das Wichtigste letztendlich, was du empfindest, danach kann man schon, oder interessiert dann niemanden?
Nee. Das ist so, ich habe ein rollendes R, also bin ich ein Russe oder Bayer vielleicht noch, aber ja.
Aber ich fand eine total wichtige, deswegen, wir wollten auch gar nicht das Thema so lange behandeln, weil es auch eigentlich völlig nebensächlich dann ist, aber du hast eine schöne Assoziation irgendwie mal herbeigerufen, weil du mal meintest, dass das natürlich viele stört, wenn sie gefragt werden, wo kommst du denn her? Mhm. Wenn wir jetzt mal den Aspekt der Spaltung zur Seite lassen, was ja halt immer sehr oft gerne heute eben auch durch die Medien betrieben wird, dass es für dich selbsterklärend irgendwie dann war, wo du auf den Punkt gekommen bist, zu überlegen, dass eigentlich eine Brücke gebaut wird, weil man vielleicht sogar versucht, ins Gespräch zu kommen oder weil den anderen tatsächlich mehr daran interessiert und gelegen ist, als jemanden unbedingt diffamieren zu wollen oder was Schlechtes über den zu denken. Und den Ansatz, den fand ich total schön halt, weil uns oftmals genau das Gegenteil gezeigt wird.
Ja, voll. Und in diesem Szenario war ich auch in meinem, also bin ich ehrlicherweise fast immer, wenn ich jemanden neu kennenlerne, und zwar entsteht dann irgendwann diese Frage, ja, wo kommst du denn eigentlich her, oder du siehst ja schon so aus oder so. Wahrscheinlich, und so habe ich es bisher immer wahrgenommen, in den meisten Fällen ist es wirklich ein Versuch von den jeweiligen Menschen, eine Brücke zu bauen, wie du meinst, aber, und jetzt mal ein Tipp an alle, versucht diese Brücke vielleicht nicht in den Top 5 der ersten Fragen zu stellen. Denn das führt nämlich dazu, dass Leute, die so einen migrantischen Background haben, dass die nochmal so zurückversetzt werden, stimmt, ich bin ja nicht von hier, ich gehöre hier nicht hin. So, es ist völlig legitim, danach zu fragen, so weil das ja auch irgendwie interessant ist, wie auch, aus welcher Stadt kommst du, in welchem Bezirk kommst du und so weiter. Das ist ja immer ein Stück weit von Identität. Ja. Und es ist auch wichtig und richtig, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und sich gegenseitig davon berichten. Aber das ist echt nicht unbedingt notwendig, wenn man es in den Top 5 oder vielleicht auch in den Top 10 der Fragen zuerst stellt, denn das ist nicht der große Aspekt der Identität von den Menschen. Also man kann auch nach Musik zuerst fragen und dann vielleicht, wo wurdest du geboren oder so.
Ja, es gibt genau dann diese, sonst, also es bleibt dann immer so dieser Aspekt dabei, so im Hinterkopf, ne, dem geht es jetzt wieder darum, uns in irgendeine Richtung zu schieben, was total traurig ist, weil ja viele halt einfach vielleicht wirklich dieses Interesse dahinter haben, aber eben immer wieder suggeriert wird, das ist schlecht zu fragen. Deswegen fand ich den Punkt total mega schön, das halt von der Seite auch zu betrachten. Was vielleicht auch andere mal dazu animieren könnte, das nicht schlecht zu sehen, sondern als Teil einer gewissen Entwicklung und Annäherung.
Ja, kann das auch so sein, ja, voll.
Cool. Eine Frage noch, weil das unbedingt zu meinem Format mitgehört. Ich frage meine Gäste, ob sie eventuell für unsere Hörer oder Zuschauer dementsprechend Tipps haben, die sie vielleicht beachten könnten von Menschen jetzt gerade wie dir, der so Situationen oder Tipps für ihr Leben sozusagen, für die Umsetzung ihrer Träume, ob du da irgendetwas aus deiner eigenen Erfahrung her teilen kannst, was du anderen rätst, worauf sie vielleicht achten sollten, speziell zum Beispiel, ob sie einen gewissen Anteil an Mut aufbringen müssen, ob sie das machen, was sie wollen oder so.
Es gibt einen Aspekt, der zieht sich schon lange durch mein Leben, und zwar ist es, und einen anderen Aspekt, der ist mir erst relativ neu aufgegangen, den ich genauso wichtig finde. Weil der erste wäre, ich glaube, es ist super wichtig, zu dem zu stehen, was man sich wünscht. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, ey, ich glaube, ich will vielleicht den und den Traum verfolgen, dann ist es sehr wichtig, das einfach zu machen. Also es werden wahrscheinlich viele Sachen, du musst einfach machen, aber es lohnt sich definitiv, und das kann ich von mir sagen, den Dingen hinterher zu gehen, die für einen wichtig sind, selbst wenn es nicht der straighte Weg ist, der ist, also das, was die meisten machen.
Ja, weil das Abbiegen nach links und rechts kann ja auch wahnsinnig interessant sein, ne?
Ich hab in meinem Leben sehr doll davon profitiert, dass ich nicht diesen Weg gegangen bin, sondern hier und da mal eine Abbiegung gemacht habe. Aber so im Großen und Ganzen habe ich mich schon sehr lange immer in eine Richtung bewegt. Ja. Die hat sich nur irgendwann richtig geformt. Und das, was es immer aber gemeinsam da war, dass ich auf mich gehört habe, dass ich nicht das gemacht habe, was alle machen.
Also das ist wirklich nochmal ein ganz guter Tipp, weil man kann es vielleicht auch mit diesem Bauchgefühl beschreiben oder so, was halt, wo ich immer das Gefühl habe, dass es eventuell schon viele Menschen verloren haben oder einfach nicht mehr spüren, verlernt haben, wie auch immer, halt einfach nur das zu machen, was vorgegeben ist, das, was von einem verlangt wird, und umzusetzen und nicht darauf zu hören, was man empfindet in der Situation. Gefällt mir das, mal in sich zu gehen? Könnte ich das so umsetzen? Macht das jetzt überhaupt Sinn?
Ja, damit hast du voll. Ich glaube, in der heutigen Zeit wird es den Menschen auch nicht leicht gemacht, auf sich selber hören zu können. Du wirst so krass von überall außen, Social Media und alles mögliche, immer bombardiert mit Ansprüchen von außen oder Bildern, denen du entsprechen musst, weil das gehört sich so. Leute wie du und du machen das und das. Wenn du schon diese Chance hast, dann musst du das ergreifen.
Aber wenn du so sein möchtest, musst du so sein.
Ich glaube, und das ist nämlich der andere Aspekt, auf den ich hinaus will, man hat oft nicht den Zugang dazu, weil man, so wie ich das Gefühl habe, nicht so wahnsinnig gut mit sich umgeht. Und das ist nämlich der zweite wichtige Aspekt, ist Nachhaltigkeit. Ist generell so ein Begriff der heutigen Zeit. Das meine ich jetzt auch nicht mal unbedingt auf die Umwelt, klar auch, aber nicht primär, sondern die Nachhaltigkeit mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Geist. Und wenn man da eine bestimmte Zeit lang schafft, achtsam mit sich umzugehen und auf sich aufzupassen und auch mal sich auszuruhen und sich was Gutes zu tun, dann kriegt man den Zugang zu diesem Bauchgefühl eher, als wenn man immer nur macht und Ansprüche der anderen bedient.
Das ist genau der richtige Punkt, weil halt du ja immer in dem Moment, wo du jeden Tag damit zu tun hast, zu überlegen, was mache ich jetzt als nächstes? Wann muss ich morgen wieder arbeiten gehen? Wann muss ich das und das umsetzen? Du hast ja gar keine Ruhe, überhaupt mal zu überlegen. Und bei mir hat es alleine jetzt fast wirklich ein Jahr gedauert, wo ich dann erstmal wirklich dahin kam, drüber nachzudenken. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Was willst du denn überhaupt? Was fühlt sich denn überhaupt noch gut an? Und das ist dann halt eben so ein Punkt, den kann ich ehrlich sagen, hatte ich auch zuerst verloren und musste erst mich wieder dahin kämpfen, schon fast.
Ja, so, genau so ging es mir auch. Ich glaube, da haben wir jetzt, wie ich auch mit der Zeit herausgehört habe, sogar zeitlich einen relativ ähnlichen Zeitpunkt, wo sich was angefangen hat zu ändern.
Ja. Hammer. Bevor wir zum Schluss kommen, ich habe jetzt noch drei Instagram-Fragen heute reinbekommen. Und zwar einmal, man muss auch dazu sagen, bevor ich jetzt hier einfach schon wieder losspreche, es ist tatsächlich so, dass wir auch immer noch versuchen, zumindest je nachdem, ob das Thema passt oder nicht, unsere kleinen Follower-Bereiche mit einzubeziehen. Und in dem Fall waren es halt drei, die heute nochmal reingeschwirrt sind. Und zwar, einer fragt, gibt es einen Künstler, den du persönlich feierst?
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich super schwer, bei so Fragen auf sich nur auf eine Person zu beschränken. Ich muss an der Stelle auf jeden Fall dazu sagen, es wäre in erster Linie André Zwetzig, mein Trainer und Mentor von damals. Ich feiere auch unglaublich seine Kunst. Er hat mittlerweile angefangen zu tätowieren und mein Körper ziert auch sein.
Echt, ja?
Ja, ja.
Krass, okay.
Dieser Shenlong hier, für, dieser Drache. Dann geschichtlich gibt es echt viele. Basquiat hat mir auf jeden Fall sehr zugetan. Das ist so, der hat so früh mit Graffiti und Street Art begonnen und hat das so auf seine Art transformiert. Ich finde ihn auch als Persönlichkeit sehr spannend und die Art, wie er gearbeitet hat. Gerhard Richter ist ein krasser Typ, der Jahrzehnte sich immer wieder neu entdeckt hat. Das ist so ein bisschen das, was ich mir selber auch wünsche, so zu werden.
Ja.
Dann Salvador Dali, wie ich am Anfang, das war, glaube ich, einer der ersten Künstler, die mich extrem abgeholt haben, weil er so verrückt ist und Dinge gemacht hat, die andere nicht machen. Ja. Jetzt mal dahingestellt, was er tatsächlich für ein Mensch war und so. Fand ich das super faszinierend, weil ich dachte, der spielt nach seinen eigenen Spielregeln.
Ja, man kann ja auch nur damit umgehen, mit den Informationen letztendlich, die man auch hat, ne, darüber.
Ja, ja, ich glaube, irgendwo hier und da wurde dann ja, ist ja auch egal.
Genau.
Den fand ich super, auch seine Arbeiten, die sind so voll verrückt und das ist auch das, was ich versuche zu machen, auf einer anderen Art. Hilma af Klimt ist eine Künstlerin, die ich irgendwie erst neulich entdeckt habe, vor ein paar Jahren. Die hat doch so krass surreal abstrakte Bilder, von denen man nicht weiß, was sie versucht hat, uns damit zu sagen. Es ist wie etwas aus einer anderen Welt. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzusehen. Ist auch eine relativ tragische Geschichte, weil sie voll spät erst entdeckt wurde und als Frau in der Kunstwelt so voll außen vor war. War aber eigentlich eine Wegbereiterin von der heutigen Zeit.
Unsere zweite Instagram-Frage. Wie lange brauchst du ungefähr, um ein Bild zu malen?
Klar, das ist natürlich immer so eine schwierige Frage, weil man da sagen müsste, kommt drauf an. Prinzipiell ist mir aber aufgefallen, dass ich für größere Bilder weniger Zeit brauche als für kleinere. Das hat, glaube ich, auch den Grund, dass ich, also gerade bei den, ich habe ja viel mit diesen Außenlinien, so eine Outline-Gewusel, und dass ich bei größeren Bildern dickere Outlines nutze und es dadurch irgendwie schneller geht. Man ist weniger fein, irgendwie geht es schnell, aber so plus minus sind es zwischen 10 und 60 Stunden, würde ich mal sagen, für ein Bild.
10 und 60 Stunden, ja.
Es gibt schon welche, wo es, also ich muss auch sagen, ich arbeite nie nur an einem Bild. Ich habe immer 5 Stück, die ich parallel laufen lasse. Und es kommen immer wieder neue dazu. Es gibt ja verschiedene Prozesse.
Ich wollte gerade fragen, ist es so, je nachdem, wie du drauf bist, welche Emotionen da jetzt mit hast, die du dann mit einbringst in die...
Genau, weil am Anfang von einem Bild wird ja diese Emotion eingebrannt. Die gibt es ja nur einmal und diese Emotion muss ich haben. Dann kann ich das manchmal auch so darauf programmieren und weglegen. Und ich weiß, dann kann ich später das zu Ende machen, aber die Emotion steckt jetzt drin. Und gerade dieser letzte Schritt mit den Outlines, da brauche ich nicht mehr viele Emotionen. Dann ist es so eine Art Logik, die ich verfolge, dass die Form, dass ich die Form finde. Das kann ich eigentlich immer machen. Das ist auch so ein bisschen entspannt. Es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber das kann ich auch abends mal so mal ein paar Stunden machen. Aber gerade für diesen ersten explosiven Schritt, da muss das Setting stimmen irgendwie und das Set, also. Das Mindset.
Nee, total genial, weil ich kann mich darüber so ein bisschen zumindest einfinden, weil teilweise ja, wenn ich jetzt zum Beispiel damals geschrieben habe, so Musik und so, wo man dann 3 oder 4 verschiedene Projekte auch hatte, wo man dann immer je nach Emotion dann eben wusste, okay, gut, heute bin ich eher so drauf, da kann ich das machen oder das machen halt. Hauptsache, dass der Anhaltspunkt dann erstmal da ist. Wenn man erstmal losgelegt hatte, dann war da eigentlich kein Halt mehr.
Nee. Ja, dann will man so durchziehen irgendwie vielleicht auch oder so wegarbeiten irgendwie. Ja.
So, letzte Frage. Wodurch lässt du dich inspirieren? Hast du wahrscheinlich schon mal angedeutet jetzt nicht nur durch die Leute, aber vielleicht durch Situationen, Alltagsgeschehen oder beruflich, was du vorhin ja auch schon angedeutet hattest, wahrscheinlich?
Ja, also ganz klar, die Themen der Bilder werden durch mein Leben inspiriert und durch Dinge, die mir passieren. Ich benutze ja jetzt seit vielleicht fast 2 Jahren oder persönliche Fotografien als Grundlage. Und diese Fotografien müssen ja erlebt werden. Aber so künstlerisch oder ja doch künstlerisch ist meine größte Inspiration Straßenkunst, also Graffiti und Straßen nach wie vor. Also ich fahre, ich gucke immer überall alles an, ich kenne meine Gegend, jedes Tag, auch wenn ich das selber gar nicht so betreibe, ist das, also ich kenne Leute, die irgendwie da einen Fuß drin haben, man kann nicht anders. Also. Ja. Und das ist das, was mich bis heute extrem fasziniert, also die Struktur und jede Farbe, Farbkombination, selbst wenn irgendwas nicht cool ist, finde ich das cool irgendwie.
Also auch ein sehr starker Einfluss, habe ich voll vergessen zu fragen bestimmt, woher dieser Einfluss noch kommt.
Ich glaube, ich urban irgendwo genannt, ja. Doch, ja, das ist so dieses Urban und so. Aber ja, ich glaube, das ist bis heute, also ich erkläre es mir auch so, warum ich das, was ich mache, heutzutage so mache, wie ich es mache, irgendwie hat das sowas Graffiti-eskes.
Ja.
Will ich mich gar nicht anmaßen, da ein Teil von zu sein. Aber irgendwie ist es doch etwas. Ich gucke mir das ja die ganze Zeit an, jeden Tag.
Ja, für unsere Zuhörer und Zuschauer, wo können die sich hinwenden, um sich entweder für deine Kunst zu interessieren, wo können sie deine Bilder kaufen oder generell mit dir in Kontakt treten?
Ja, auf der ganz modernen Art und Weise im Internet.
Ja.
Und zwar findet man mich bei Instagram unter vadim.hermann. Oder allesimmerbesser.de, das ist so der Shop und so eine Art Online-Portfolio, wo man meine Arbeit sich angucken kann. Und sonst, wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich schon. Ja, also ich mindestens bei Instagram.
Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ja, verfolgt diesen Podcast, seid gute Menschen, habt eine gute Zeit in eurem Leben.
Hammer. Und da möchte ich mich auf jeden Fall auch bei euch bedanken, dass ihr so viel Geduld hattet, hier nochmal mit zuzuschauen. Und möchte noch eins sagen, wenn ihr Interesse daran habt, den Podcast zu hören oder wenn es euch gefällt, dann natürlich gerne liken, dann einmal die, ich muss mich selber noch dran gewöhnen, die Glocke drücken und einen Daumen nach oben da lassen, damit der YouTube-Algorithmus auch ganz, ganz viele neue Talente am Himmel von Berlin erkennt. Also, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke fürs Zusehen.